Servus und hallo, hier ist der Alex und das ist der Podcast Wege aus der Sucht. Hier geht es um Sucht, Suchtdruck, Konsum, Konsumkompetenz aufbauen, Gespräche, Interviews und vor allen Dingen Wege aus der Sucht. Hallo ihr Lieben da draußen, ich begrüße euch herzlich heute zur 17. Episode. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, wo ich mich sehr drüber freue. Wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und sag mal, hallo liebe Jana.
Hallo lieber Alex.
Hi.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön. Ich habe mich sehr gefreut über deine Einladung.
Ja. Schön, hallo. Dass du da bist. Magst du mal erzählen, wer du bist? Du bist die Jana. Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen für unsere gemeinsamen Zuhörer jetzt heute?
Ja, sehr gerne. Also ich bin die Jana, ich bin 31 Jahre alt, bin Mama einer kleinen Tochter. Bin glücklich verheiratet. Ich habe Psychologie studiert, zwar tatsächlich immer mein Herzenswunsch, also ich glaube, seit ich 13 oder 14 war, wusste ich, dass ich das machen will. Ja. Habe dann studiert, bin dann nach dem Bachelor noch mal kurz von meinem Weg abgekommen, weil dieses ganze Studium und der ganze Druck irgendwie, auch den ich mir da gemacht habe, plus noch Druck von den Eltern irgendwie, so gar nicht funktioniert haben und habe dann einfach mal alles hingeschmissen, wollte dann einfach ganz unabhängig leben und habe angefangen zu arbeiten und habe dann in der Gastronomie gearbeitet bei so einem veganen Foodtruck und habe dann aber während der Arbeit dort wieder zurück zu meinem Beruf gefunden, bin dann schwanger geworden und habe dann entschieden, dass ich definitiv in meinen Beruf zurückgehen will, war dann 3 Jahre in Elternzeit. Habe dann in der Elternzeit angefangen, meinen Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen, bin damit auch noch nicht fertig.
Okay.
Aber auch noch so eine ganzheitliche Weiterbildung für Coaching gemacht und habe durch mein Bachelorstudium schon den psychologischen Berater und habe mich damit dann letzten Sommer selbstständig gemacht. Mit meinem Herzensthema, das mich auch zu dir in den Podcast getrieben hat, ist jetzt vielleicht das falsche Wort.
Geführt
hat, danke, genau. Und zwar nämlich meiner Suchtgeschichte. Mhm. Also Sucht und Abhängigkeitserkrankungen und psychische Erkrankungen in Kombination.
Das ist eigentlich auch immer eine Kombination. Ich glaube eigentlich, dass jede Abhängigkeitserkrankung nur eine Art Selbstmedikation ist.
Ja, absolut. Ja.
Magst du uns erzählen, wie du hast ja selbst auch eine Suchtvergangenheit? Bei mir heißt es ja auch, ich bin ja immer neugierig bei meinen Gästen, wie ging das in die Sucht rein? Und wie hast du es wieder rausgeschafft, damit wir da alle einfach auch was lernen können oder uns inspirieren lassen können? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Magst du?
Gerne. Also wie ging es in die Sucht rein? Ich glaube, ich habe mit 14, glaube ich, die erste Zigarette geraucht und dann so mit 15, 16 angefangen, Alkohol zu trinken, zum ersten Mal gekifft. Kiffen fand ich direkt total toll, Zigaretten auch. Alkohol war bei mir immer eher so, dass die anderen trinken ja auch alle Alkohol. Dementsprechend habe ich dann mitgetrunken, aber meine Droge war tatsächlich direkt von Anfang an eher Rauchen und Kiffen.
Kann ich super nachvollziehen.
Also wenn ich da auch ein bisschen was zu dem Auslöser sagen darf, ich komme aus einer Patchwork-Familie, also meine Eltern haben sich sehr früh getrennt und beide nochmal geheiratet. Das hat zudem entsprechend viel Trubel gesorgt. hinten runterfallen, zwischen den Stühlen stehen und ja, einem ganz okay. frühen Lernen, sich selbst hinten anzustellen und die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Und
hat ja auch so ein bisschen Stabilität gefehlt dann?
Ja, schon. Mhm. Also ich glaube, was heißt Stabilität? Also an sich, meine Eltern waren schon da, aber die waren sehr lange halt mehr physisch da als mental.
Es gibt also, ja auch emotionale Stabilität, ne?
Genau, und ich glaube, die emotionale Stabilität war wahrscheinlich eher das, was mir gefehlt hat.
Ja, ich denke, das ist für einen jungen Mensch sehr verunsichert, weil das ja. ist ja sein Fundament. Ja. Wenn da so viel Bewegung reinkommt, wie soll dich das nicht verunsichern?
Ja, absolut. Also gerade als so kleines Kind, ich war 4.
Ah ja, ja, ja. Bei mir war es auch so, mit 4 ist mein leiblicher Vater weg und dann ja, bin ich eigentlich komplett lost aufgewachsen. Und da haben wir, die, wo so eine Suchterkrankung haben, doch hat man krass den Chris als Gast und der sagt auch, eigentlich ist es bei jedem. Bei jedem ja. findest du irgendwo was, wo in der Kindheit angefangen hat, ein Loch in dir zu entstehen oder ja, irgendwas. Absolut. Nennen wir es einfach mal ein Loch.
Ja, also meine Therapeutin, bei der ich lange Therapie gemacht habe, die hat auch gemeint, dass sie in ihrer Ausbildung, also die ist Traumatherapeutin, auch gelernt hat, dass eigentlich jeder Süchtige ein Trauma hat in seiner Kindheit oder
Jugend. Hat der Chris auch gemacht, Traumatherapie und sieht er auch so.
Ja, also das fand ich auch definitiv mit die wirkungsvollste Therapie. Also das war so ich habe sehr viel auch ausprobiert und gemacht, alles außer Suchttherapie tatsächlich.
Ich auch.
Jetzt am Anfang auch schon beide gesagt haben, ne, für mich war halt auch immer klar, die Sucht ist halt so eine Begleiterscheinung und nicht mein eigentliches Problem, sondern ich bin ja süchtig, weil ich ein anderes Problem habe, weil wie du genau gesagt hast, es ist ja einfach eine Selbstmedikation.
Ich bin sogar mit 30 mal auf einer 6-Wochen- oder 8-wöchigen Therapie gewesen, habe da aber verschwiegen bei dem Arzt, wo mir das organisiert hat, dass ich ein Drogenproblem habe und bin da auf eine Psychotherapie, damit ich nicht pissen muss, damit ich frei bin. Mhm. Und habe mir da echt, ich habe da Bücher gelesen, mein ganzes Zimmer war voller Bilder, wo ich gemalt habe. Ich habe die Zeit voll genossen. Aber für meine Sucht hat mir es halt nichts gebracht, aber für andere Sachen doch.
Ja, so ging es mir halt auch. Ich habe immer nur, ich habe damals in der Klinik, also ich war auch 4 Wochen in einer psychosomatischen Klinik und habe auch immer betont, dass ich zwar schon ganz viel an Drogen ausprobiert habe, aber das mit dem Ausprobieren war auch alles. Und das Ausprobieren, da hat auch keiner nachgefragt, wo ich dann immer so dachte, ach ja, ist ja entspannt, wenn ja keiner nachfragt.
Okay.
Ich habe mir das damals aber auch selber nicht eingestanden, dass ich da doch mehr Probleme hatte.
Ja gut, ich konnte es bei mir nicht verleugnen, weil ich halt bis 27 übelst Prolitox war und hatte den roten Faden Opiade schon.
Ja.
Also mir war der Schock klar, dass ich total drauf bin. Trotzdem war es mir nicht möglich, irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer. Ja. Ich bin ja auch mal zu einer Langzeittherapie angetreten und nach 2 Tagen wieder gegangen. Mhm. Das wäre eine Drogentherapie gewesen, aber war eine miese Stadt. Wie ging es denn dann weiter? Hast du Alkohol entdeckt? Kiffen war ein bisschen nicer, sagst du. Genau. Wie dolle ist es denn noch geworden bei dir? Und wie lange?
Also,
und
so? Ich habe schon regelmäßig gekifft, aber zu der Zeit nicht unter der Woche. Also ich glaube, am Wochenende halt immer viel, also ich habe auf dem Dorf gewohnt, das muss man vielleicht dazu sagen, wir haben am Wochenende mal viel gesoffen, dort ist viel gesoffen worden, also das ist auch ganz lustig, als ich dort hingezogen bin, war ich noch so, wie man so schön sagt, ein ganz braves Mädchen. ein Jahr später habe ich gesoffen, geraucht, keine Ahnung, mich sehr gut angepasst an das Dorfleben. Und wir haben viel am Wochenende gekifft und gesoffen, aber unter der Woche nicht. Ich war halt auch auf der Waldorfschule. Ich bin gerne in die Schule gegangen. Mir hat die Schule tatsächlich Spaß gemacht.
Cool.
Und also ich hatte für mich auch das Ziel, ich will Abi machen. Und ich weiß noch, dass mein erster fester Freund damals, da war ich 18, der wollte dann, dass ich zu ihm ziehe. Und ich damals aber gesagt habe, nee, das will ich nicht, weil ich genau weiß, deine ganzen Kifferfreunde, die hängen ja ständig hier rum und die halten mich vom Lernen ab. Und wo ich sagen muss, toi, 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 da war ich noch sehr vernünftig. Genau, deshalb, also ich habe dann Abi gemacht, dann war ich in Neuseeland, dort habe ich auch nicht so viel getrunken, sondern auch eher viel gekifft, weil wir dort irgendwie dann auch so an Gras reingekommen sind. Aber ich glaube, das Einzige, was ich, bevor ich nach Neuseeland bin, halt mal ausprobiert habe, war dann irgendwie so zwei, dreimal Speed, weil irgendwie eine Freundin von mir da irgendwie plötzlich immer wieder davon erzählt hat. Und ich habe so gedacht, ach cool, ich will das auch ausprobieren. Wenn die das macht, dann ist das bestimmt cool. Ja, keine Ahnung, zwei, dreimal irgendwie gemacht. Und dann waren wir halt weg ein halbes Jahr. Und dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich angefangen zu studieren. Und dann bin ich nach Saarbrücken gezogen und habe dann, das war dann so der typische Studenten, ja, Alltag, sehr viel gesoffen, sehr viel gefeiert. Und die chemischen Drogen kamen dann tatsächlich aber erst mit 23. Da irgendwie hatte ich dann eine Freundin, die dann, also die hat mich auch so ein bisschen in die Techno-Szene gebracht. Dann habe ich diese Musik total, also fand ich total toll und bin dann auch irgendwie immer mehr mit auf Partys, wo halt nur so Musik gelaufen ist. Und dann kam irgendwie so die Sprache irgendwann mal auf Ecstasy und dann war ich auf der Fusion und mit besagter Freundin und dann kam irgendwie ein Kumpel von ihr und meinte so, hey, wollt ihr Ecstasy? Und ich habe halt gar nicht drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wir haben uns dann einfach diese Teile eingeschmissen und dann, ja, ging es halt ab. Und ich habe mir nach diesem Festival aber geschworen, ich mache das nie wieder zu Hause, weil ich,
Hat's dir gefallen?
es hat mir mega gut gefallen.
Warst du verliebt?
Total. Also es war wirklich, das war so, also ja, dieser Rausch ist ja schon extrem. Ich habe auch tatsächlich nie wieder so viel Ecstasy auf einmal genommen. Weil das, glaube ich, schon grob fahrlässig war dafür. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich hatte wirklich
Ja, vor allen Dingen, du
keine
hattest auch gar keine
Ahnung.
Toleranz, ne?
Nee,
Das hätte
keine
richtig in die Hose gehen
Toleranz.
können.
Absolut. Also das im Endeffekt war mein Glück einfach, dass ein Haufen Leute dabei waren, die einfach Ahnung davon hatten und die genau wussten, wie sie mich betreuen müssen. So blöd das auch klingt, aber es war wirklich ein Betreuen. Ich habe auch, glaube ich, 10 Stunden Blackout.
Oh Gott, oh Gott. Aber
Also
trotzdem war es
ja,
für
das
dich kein Horrortrip, also es war angenehm.
null. Es war trotzdem schön, weil ich noch genau weiß, so diese, ich habe die Farben und alles so krass wahrgenommen und die Musik halt so ganz anders wahrgenommen. Und das war das, was ich damals total krass fand. Und ich habe im Nachhinein erfahren, dass da einfach unfassbar viel MDMA drin war. Und MDMA war dann auch später so die Droge, die mir am besten gefallen hat. Und
Opiate hast du nie probiert, ne?
nee. Also tatsächlich von den, ich sage jetzt mal, härteren Drogen, halt die ganzen Party-Drogen-Palette, aber
Aber.
genau. Und aber auch kein Ketamin mehr, weil Ketamin war für mich immer so die Grenze. Also ich habe es zwar mit Ecstasy, MDMA und Speed echt hart übertrieben teilweise. Also so, das ist auch so absurd. Wenn ich da heute dran zurückdenke, denke ich mir immer wieder so, wie kann dir das denn Spaß gemacht haben? Weil es total, also finde ich mittlerweile schrecklich war, aber andererseits, und das ist
Was,
das
dass du so extrem verschallert warst, oder?
total und auch immer diese krassen Blackouts. Also ich habe wirklich immer stundenlange Blackouts. Ich weiß, dass ich dann, das Ding ist nämlich, ich war dann auf diesem Festival, so, dann habe ich mir geschworen, okay, das war jetzt auf diesem Festival und das war irgendwie toll, aber ich mache das zu Hause nie wieder, weil ich genau gewusst habe, wenn ich das einmal zu Hause mache, in meiner Umgebung, dann war es das. Also das war
Ist
mir
ja schon mal
tatsächlich,
recht klug.
ja, wenn man sich auch dran hält.
Okay. Ja.
Ja, und dann habe ich, wie es dann natürlich immer so kommen muss, dann habe ich einen Typ kennengelernt, der natürlich total in dieser Drogenszene war, fand den total toll, wollte den unbedingt haben, obwohl der mich am Anfang irgendwie nicht ab. Der fand mich schon auch toll, aber irgendwie hatte der echt viel Probleme. Und ich hatte aber irgendwie ein Händchen für so Menschen, um nicht zu sagen,
Ja,
ein
Mädels
Helfersyndrom.
holen sich doch auch öfters mal jemanden so, na komm, den retten wir schon.
Ja, Helfersyndrom, absolut.
Ja, passiert öfters mal.
Ja, total. Und der war da natürlich total am Start. Und ich glaube, so die ersten paar Mal, als wir zusammen weg waren, war das noch gar kein Thema. Aber irgendwann habe ich halt natürlich auch getrunken. Dann, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir damals gedacht habe. Aber es war wahrscheinlich so eine Mischung aus, ach, irgendwie, es war ja voll toll. Und wenn ich das jetzt ja nur so einmal mache, dann wird da schon nichts passieren. Und gleichzeitig auch so ein, ja, der macht das ja auch. Und wenn ich das jetzt mache, findet er mich vielleicht noch interessanter oder so, keine Ahnung.
Ja, du gehst halt auch in Resonanz, ne?
Absolut.
Also, wenn du
Und
zusammen was schmeißt, das verbindet halt auch ungemein,
genau.
ne?
Und das war wirklich der Killer.
Für?
Und für den Start in diese krasse Drogenzeit. Und dann war das halt ganz schnell wirklich jedes Wochenende und jedes Wochenende von Freitag, also ja, von freitags morgens war ich dann irgendwie noch an der Uni oder arbeiten und
Also du warst schon
wach bis samstags abends.
eine ernstzunehmende Raverin.
Ernst zu nehmen
Voll.
würde ich dazu nicht sagen, aber
Ja, aber ich weiß, wie ich es meine, ne? So Vollprofi, richtige Raver.
ja.
Naja, ist ja nicht auch uninteressant, sage ich mal. Es
Ja,
hat halt
also
auch eine
es
üble Dynamik, ne?
absolut. Und ich glaube, also so rückblickend hatte ich direkt das Gefühl, da ich, also ich bin ja megamäßig auf Ecstasy abgefahren. Und ich weiß, dass mein erster Freund immer zu mir gesagt hat, ich wäre unheimlich kühl und total distanziert. Und ich glaube, dass mein Herz nämlich ziemlich zu war und das Fühlen absolut nicht zu meinen Stärken gehört hat.
Hast du das von daheim auch nicht so vermittelt bekommen?
Erstens das und zweitens glaube ich, dass das auch einfach schon dadurch begonnen hat, dass meine Eltern sich so früh getrennt haben.
So Schutz, ne? Schutzpanzer.
Genau, absoluter Schutzpanzer und ich halt schnell gelernt habe, es ist besser, wenn es mir immer gut geht und ich meine Gefühle nicht zeige und nach außen hin ist immer alles gut und in Ordnung und toll und ich dadurch meine Gefühle ja total abtöten musste, weil
Ja,
anders hältst du das ja gar nicht durch.
man will ja auch nicht schwach und verletzlich wirken, vor allen Dingen nicht in dem Alter.
Ja.
Ja, alles eigentlich absolut logisch. Und dann?
Genau, und so rückblickend habe ich halt immer gedacht, ich glaube, als ich MDMA zum ersten Mal genommen habe, habe ich zum ersten Mal gedacht, so muss sich Liebe anfühlen. Auch wenn, also das ist ja ein absoluter Trugschluss, ne? Und ich weiß auch, dass ich mit diesem Typ zusammen war und dann mit einem Kumpel darüber geredet habe, dass der immer nur, wenn wir drauf waren, mir das Schönste vom Himmel erzählt hat, ja, und wie sehr er mich liebt und wie sehr er mich mag. Und ich wusste das ja aber alles nicht, weil ich war ja noch sozusagen ganz neu in dieser Szene und hatte ja noch, also habe mich ja überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, was diese Drogen eigentlich überhaupt mit dir machen.
Ja,
Und der
konntest es
Freund,
nicht differenzieren.
nee, genau. Ich habe mich immer nur gewundert, weil ich halt schon gemerkt habe, okay, der sagt das ja immer nur, wenn wir feiern sind. Der sagt das irgendwie nicht, wenn wir so zu Hause sind und sind nüchtern.
Ja, aber nüchtern ist ja dann auch eigentlich erstmal total der Emo-Kader und
Genau.
entgiften und da bist du ja sowas von am Arsch, weil du hast ja gar kein Dopamin oder irgendwas mehr.
Genau.
Natürlich, das ist so Himmel, Hölle, Himmel, Hölle.
Genau. Und der hat dann auch, dass er, also der Kumpel von mir, der da halt schon wesentlich länger wie ich in dieser Szene irgendwie war, der meinte dann halt so direkt, ja, das ist die typische Emma-Liebe. Und das war so das erste Mal, wo ich so dachte,
Nicht so geil.
nicht so geil. Genau. Und es war halt irgendwie, das waren krasse 2 Jahre, die auch krass an meinem Körper gezehrt haben. Und ich habe
Klaro.
halt aber ganz schnell gemerkt, dass es es hat mir überhaupt nicht gut getan und es hat mich natürlich auch ganz, ganz schnell überhaupt nicht erfüllt. Ich habe, also mein Studium ist zwar gelaufen, aber gelaufen trifft es halt auch gut. Also es war jetzt nicht besonders gut, es war jetzt auch nicht besonders schlecht, aber ich würde mal sagen, wenn du halt am Wochenende so viel feierst, dann hat man auch nicht mehr so krass viel Energie oder beziehungsweise einen klaren Kopf.
Ja, ich würde eher sagen, Respekt dafür, dass du das überhaupt so hingebracht hast. Andere kacken da komplett ab.
Also das, ich glaube, dadurch, dass das echt so mein absolutes Traumziel war, habe ich das halt trotzdem hingekriegt. Aber ich habe halt auch trotzdem, also habe noch dazu in der Gastro gearbeitet und hatte dann nach meinem Bachelor ein halbes Jahr später halt auch eine Vorstufe von Burnout.
Ich wollte gerade sagen, es ist halt brutale Spagat und extreme Überforderung. Ne? Da hast du alles aus dir rausgeholt, was irgendwie ging und dich dabei noch ordentlich vergiftet.
Genau. Also ich glaube, dass das auch so mein meine Flucht auch war. Also das Studium an sich war ja schon nicht einfach und ich habe mir da auf jeden Fall auch viel Druck gemacht. Und dann bin ich halt jedes Wochenende geflüchtet, ne? Und bin da jedes Wochenende raus. Hab zu der Zeit tatsächlich auch schon angefangen, so systemische Familienaufstellungen zu machen, weil ich dann das erste Praktikum gemacht habe.
Habe ich auch schon gemacht.
Cool. Und dann halt natürlich in meinem ersten Praktikum gemerkt habe, oh, ich habe ja doch vielleicht da irgendwie ganz schön viele Themen.
Auch mit der Familie und so dann halt.
Genau,
ne?
Absolut, ja. Und das gerade mit den Familienaufstellungen.
Wie alt warst du da, wo du diese Aufstellung gemacht hast? Ungefähr, circa?
22, 23.
Ah, ja, okay, ja.
Ich glaube, ich habe mit 23 angefangen.
Ja. Also was ich da parallel sehe, ich habe mit 16 angefangen, dann auch so Schamanismus, Spiritualität, Buddhismus überhaupt, habe dann so Rebirthing-Ausbildung gemacht mit, ich schätze mal so 19, 20, das ist so Atemtechniken, wo du dann so Rückführung auch machst und auch so Traumata absuchst oder eine Schamanismus-Ausbildung ein Jahr. Ja, immer wieder, obwohl ich eigentlich da erst immer noch tiefer rein bin und ich war damals ja schon auf Opiade und habe am Wochenende Abhall gefeiert und die ganze Zeit immer gekifft und so und trotzdem habe ich so Ausbildung und so Arbeiten gemacht, eigentlich auch total kontra, habe aber damals das schon so als Selbstfürsorge und Selbsttherapie gesehen. Und Drogen einfach weglassen war damals gar keine Option. Wusste, ich muss was tun, aber fangen wir halt mal da an und das lassen wir.
Ja. Ja, man weiß es halt auch nicht besser, ne?
Du, wir gehen alle unseren Weg und lernen beim Gehen halt, ne?
So ist es.
Ja, kam dann irgendwann mal der Punkt, wo du gesagt hast, so das war ein Wendepunkt oder mir ging es so schlecht oder wie war denn das? Ja. Oder kam da nochmal eine Steigerung?
Nee. Ja. Es kam keine mehr. Also es war dann wirklich so, dass ich so richtig gemerkt habe, dass die Beziehung mich auch total kaputt macht. Ja. Weil natürlich dieses, ne, ich hole jemand da raus, absolut gar nicht funktioniert, vor allem nicht, wenn man selber mit reinrennt.
Ja, da kennt die Jill sich gut aus.
Genau, mit der habe ich da auch schon sehr viel gesprochen.
Ich weiß.
Genau, und habe es dann tatsächlich irgendwann hingekriegt, mich zu trennen beim zweiten Anlauf. Beim ersten hat mein damaliger Partner dann auch gesagt, wenn ich jetzt gehe, dann sieht er keinen Grund mehr weiterzuleben. Das war dann tatsächlich aber der letzte Kick ins Kiffen. Dann habe ich angefangen, täglich zu kiffen.
Okay.
Das habe ich vorher nicht gemacht.
Und okay, also hast du vorher nur in Gesellschaft gekifft und dann hast du es für dich als Medikament genutzt.
Genau, ja.
Mhm.
Und dann habe ich mich getrennt, ich habe meinen Bachelor fertig gemacht, habe mich danach getrennt und hatte dann aber noch mal so einen kurzen Aussetzer mit dem gleichen Typ in Grün Und habe aber zum Glück 2 oder 3 Monate später direkt gecheckt, oh Gott, was machst du denn da eigentlich? Das ist genau die gleiche Scheiße, die du gerade schon mal durch hattest, nur noch viel schlimmer, also weg da.
Okay.
Und dann kam halt so eine Party, auf der ich, also wir wollten eigentlich meinen Geburtstag in Berlin feiern und das ist total eskaliert und total ausgeartet und war dann auch so eine After-Hour, wo sich dann eigentlich voll gute Freunde angeschrien haben und total ausgeflippt sind. Und das war so der Moment, wo ich so dachte, oh mein Gott, wo bist du eigentlich hier gelandet? Was machst du hier eigentlich? Und da wolltest du niemals hin, du wolltest niemals, niemals in so einer Situation sein, dass sich Menschen, die sich gerne haben, anschreien, weil sie auf Drogen sind und nicht klarkommen. Und das war für mich so der Auslöser, wo ich dachte, okay, das muss sofort aufhören. Und dann bin ich nach Hause gefahren, hab dann richtig, richtig lange keine chemischen Drogen mehr konsumiert, habe angefangen zu meditieren, dann so eine alternative Therapiemethode ausprobiert, allerdings hatte die leider nicht so viel Erfahrung und hat mich retraumatisiert. Und so bin ich dann aber halt zu einer normalen Therapeutin gekommen, bei der ich damals dann auch Praktika halt gemacht hatte und dann halt gemerkt habe, okay, ich drehe total ab.
Ja.
Weil ich ja halt gar nicht wusste, was mit mir los ist, habe dann auch direkt aufgehört zu kiffen.
Okay. Und das kam
dann halt auch von alleine. Also mir ging es nach dieser Sitzung, ging es mir halt ein paar Tage später dann auch so krass schlecht, immer schlechter, dass ich da so richtig gemerkt habe, oh krass, ich darf jetzt auch nicht mehr kiffen. Also so, das tut mir gerade überhaupt nicht mehr gut.
Okay.
Und habe dann halt wirklich alles aufgehört und bin damals dann zum ersten Mal in Therapie. Und dann ging es mir aber trotz der Verhaltenstherapie auch noch nicht wirklich besser, was aus heutiger Sicht betrachtet ja normal ist, weil ich habe ja über ein Jahr fast jeden Tag gekifft.
Ja.
Da ich das so explizit aber nicht gesagt habe, weiß ich aber heute, dass ich einfach diese klassische Entgiftungsdepression einfach hatte, was ja normal ist, wenn du halt so lange so viele Drogen konsumiert hast.
Ja,
und dann halt von heute auf morgen nichts mehr, dann ist es ja normal, dass das einfach mal locker ein halbes Jahr dauert, bis sich dein Körper wieder
sammelt. Da hänge ich ja jetzt auch drin und weiß halt genauso, ich darf irgendwelche Stimmungen oder Emotionen, Sinnlosigkeit oder alles ist irgendwie zu viel und ich darf da überhaupt gar nicht drauf eingehen. Wenn es im Jahr immer noch so ist, dann muss ich echt mal gucken. Und jetzt muss ich es halt einfach mal annehmen, weil es ist einfach die andere Seite der Medaille. Ja. So, du zahlst für alles einen Preis und ich zahle halt jetzt.
Ja, genau.
Aber cool, dass du da drauf gekommen bist. Das erklärt halt einiges, ne? Und du kannst dann vielleicht einfach auch ein bisschen Zeit für dich gewinnen und musst dann nicht sofort handeln oder wie bist denn du da weiter mit umgegangen dann?
Es war mir ja einfach gar nicht bewusst. Ich habe dann ständig bei der Therapeutin gesessen und nur geheult.
Ja.
Und oder nur geweint. Ich möchte nicht, dass sich das so negativ anhört. Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass Weinen was unheimlich Gutes ist.
Ich auch. Mega Ventil.
Meine Mama hat damals auch so gesagt, Jana, ich glaube, du lässt gerade all die Trauer raus, die du die letzten 20 Jahre unterdrückt hast. Und so habe ich mich auch gefühlt. Also es war schon.
Ich glaube sogar, wenn man so eine Arbeit macht, egal welche, und du kommst an den Punkt, dass du einfach loslassen kannst und kommst ins Weinen. Und von mir aus auch, ohne was zu verstehen, weinst so lang, bis dann einfach diese Stille kommt und diese Ruhe, dass das ein sehr erfolgreicher Tag in der Therapie ist oder dass das überhaupt vielleicht sogar, da geht der Knoten auf oder was weiß ich, wie man sagen kann.
Absolut.
Ist ein Zeichen von Erfolg.
Ja, und Heilung. Für mich bedeutet Weinen auch immer heilen. Ein Stück von dir darf heilen. Man muss es gar nicht immer verstehen. Man muss gar nicht immer genau wissen, warum das jetzt so ist.
Ja, das Verstehen ist manchmal sogar das Problem.
Ja, weil man immer einen Grund wissen will.
Oder das Denken, ja.
Ja.
Genau. Mhm. Weil Denken und Fühlen sind dann doch immer zwei verschiedene Sachen.
Genau.
Okay, aber ich will dich da gar nicht rausbringen, weil wir sind ja beim Weg aus der Sucht und
genau, und die hat neugierig. die hat dann damals halt zu mir gesagt, wenn das mit dem Weinen aber jetzt nicht besser wird, weil es wäre schon gut, wenn sie so langsam, aber sicher mal nochmal in ihre Kraft kommen, die definitiv gar nicht vorhanden war zu dem Zeitpunkt. Also die hat mir damals halt auch diese Erschöpfung einfach diagnostiziert, die auch definitiv da war, weil ich war komplett ausgelaugt, es ging gar nichts, wirklich überhaupt gar nichts mehr.
Ja.
Ich habe, glaube ich, fast 10 Kilo weniger gewogen wie jetzt und ich bin auch jetzt schlank.
Ich weiß, ich sehe dich ja. Also nicht jetzt ja, also direkt, ist, aber ich folge dir auf Social Media.
Genau, also das war überhaupt nicht gut. Ich habe mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper und habe mir damals in der Klinik dann, aber kurz genau, die hat dann gesagt, ob ich mir überlegen möchte, Antidepressiva zu nehmen und dann war aber mein Gedanke direkt, oh nee. Will ich nicht. Ich will auf gar keinen Fall Antidepressiva nehmen. Dann könnte ich ja auch weiter kiffen, weil für mich halt klar war, wenn ich das jetzt mache, dann möchte ich an die Wurzel des Problems. Ich fange jetzt nicht nochmal an mit irgendwelchen Tabletten, weil ich wusste ja durch mein Studium, die musste erst mal ein halbes Jahr nehmen, dass die anschlagen. Bis das dann wirkt, bis ich dann die Therapie mache und bis ich die dann wieder absetze. Und da dachte ich halt immer nur so, nee, das dauert ja noch 10 Jahre, bis ich dann mal
dort bin, wo ich hin will. Ja, vor allem, es kann ja nach einem halben Jahr sein, dass du dann merkst, na, es ist doch nicht das richtige Medikament. Genau. Wir probieren nochmal was anderes aus. Das macht mich total dummelig oder müde oder was ist. Da kannst du Jahre mit verbringen.
Genau, und das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Und mir ist es aber wichtig, da tatsächlich auch zu sagen, ich war halt jetzt wirklich nicht stark depressiv. Und ich bin halt schon der Meinung, dass bei Menschen, die wirklich stark depressiv sind oder sogar suizidgefährdet, ist es wirklich auch mal ein zeitweise gutes Medikament und kann da tatsächlich auch helfen. Also gerade wenn jemand auch suizidgefährdet ist, ist es schon wichtig, dass man sich dann auch darauf einlassen darf. Es ist ja auch was, was helfen kann. Ja. Also ich will da nicht ein Vorbild sein und sagen, nimm auf gar keinen Fall Antidepressiva. Es kommt wirklich absolut auf den Fall an.
Ja, verstanden.
Gut. einfach auch ja für die Zuhörer. Ja, und genau, und dann hat meine Mama damals gesagt, sag mal, könntest du dir nicht vorstellen, in eine Klinik zu gehen? Und ich dachte damals halt, naja, was soll ich denn in der Klinik? Und dann meinte sie halt, naja, sie hat halt auch schon mal so eine Reha gemacht und das hat ihr total gut getan und ich müsste ja auch nicht in so eine klassische Klinik, sondern ich könnte mir was Anthroposophisches raussuchen. Und da ich der Waldorfschüler war, dachte ich halt so, klingt eigentlich total gut. Und anthroposophische Medizin ist, also es gibt anthroposophische Kliniken, psychosomatische, das sind auch ganz normale psychosomatische Kliniken, ne? Die werden auch ganz normal von der Krankenkasse bezahlt. Die haben nur einen sehr viel ganzheitlicheren Ansatz als eine normale Psychiatrie oder psychosomatische Klinik. Das heißt, das Essen ist... Also höre
ich das heute erst?
Naja, weil das halt immer so der Weg ist, den jetzt nicht unbedingt jeder finanziert, weil da geht es natürlich auch mal viel um pflanzliche Sachen und eher um dieses Ganzheitliche. Und das
passt halt alles nicht so ins System, ne? Genau, das ist dann halt nicht das Schema F, sondern es, das musst du schon selber finden.
Genau. Und die Klinik ist in Buchenbach bei Freiburg auch unfassbar schön gelegen und es war wirklich eine mega gute Entscheidung, weil es war sozusagen das erste Mal in meinem Leben, in dem es 4 Wochen lang nur um mich ging. Ja. Und das war so das, was ich dort wirklich ganz krass gelernt habe, okay, so fühlt sich das an, wenn sich wirklich nur um mich dreht. Und das war für mich ganz neu. Ich kannte das überhaupt nicht, dass die Leute jetzt wirklich alle nur da sind, um sich um mich zu kümmern. Und es nur darum geht, dass es mir besser geht, dass ich gesund werden darf. Die haben halt auch richtig geiles Essen. Das ist nur Bio-Essen. Weil natürlich der Ansatz auch ist, ne, wenn du gesund werden willst, ist es auch wahnsinnig wichtig, was du isst.
Ja.
Nur Vollkornprodukte und auch super schönes Angebot, ne?
War da auch so vegetarisch oder schon mit Fleisch?
Auch mit Fleisch, aber ich glaube, es gibt auch Kliniken mittlerweile, die sind vegetarisch und vegan.
Wie lebst du heute? Nahrungstechnisch?
Vegetarisch, ich esse aber mittlerweile aber wirklich nur noch super selten mal Fisch. Ich mache jetzt gerade wieder beim Veganuary mit.
und esse so gut wie gar keine Milchprodukte. Also ab und zu mal Käse oder halt mal Eier, weil wir hier bei so einem solidarischen Landwirtschaftshof sind.
Ja. Aber das halt interessiert Eier. Mich halt auch total, das Thema, aber wir schweifen ab, merke ich.
Können wir uns gerne mal anders mal drüber
Ja, oder? Genau.
Genau, das war sozusagen der Startschuss und da habe ich definitiv halt schon sehr, sehr viel gelernt und dort habe ich halt auch wirklich so für mich meinen Kern gefestigt. Mein erstes Therapieziel war nämlich, ich möchte wieder hinter mir selbst stehen und ich möchte hinter meinen eigenen Entscheidungen stehen und ab dann habe ich angefangen, mein Leben nur noch so zu entscheiden, wie ich das möchte, unabhängig von meinen Eltern oder was meine Eltern darüber denken. Und das war für mich auf jeden Fall unheimlich wichtig. Und weil ich war vorher eher das, ich war Einzelkind ja, eher das Kind, das es immer nur den Eltern recht machen wollte und Hauptsache die Eltern sind zufrieden. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, wirklich mein Leben zu leben und das zu machen, worauf ich Bock habe. Und das hat mir auch unheimlich gut getan. Und ich bin dann nochmal zurück ins Studium, habe dann aber ein halbes Jahr später abgebrochen, weil ich dann doch auch wieder angefangen habe zu rauchen und dann auch wieder angefangen habe zu kiffen.
Jetzt würde mich kurz interessieren, wenn ich da mal reingrätschen darf. Also du bist ja in deine Kraft gekommen, du bist in deine Selbstbestimmung gekommen.
Ja.
Warum hast du dann wieder angefangen zu kiffen?
Ganz klassisch mit den falschen Leuten weggefahren. Also ich bin damals über Silvester mit Freunden nach Amsterdam gefahren. Und weil ich die Freunde halt alle total mochte und irgendwie dachte, ach ja, ist ja alles halb so wild.
Okay, das verstehe ich sofort. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man jetzt am Wochenende in Amsterdam kifft. Warum hast du den Absprung dann nicht geschafft? Oder warum war das dann nicht nur das eine Wochenende?
Das ist eine gute Frage. Also erstens haben wir an dem Wochenende nicht nur gekifft. Wir waren dann dort auch auf so einer Techno-Veranstaltung.
Ja.
Und ich weiß auch noch, dass ich vorher auch mal an einem Wochenende irgendwie zu Hause war und auch mit Freunden irgendwo unterwegs war und da auch noch mal irgendwie eine Bahn gezogen habe. Ich glaube, Koks.
Gut, da bist dann, du halt komplett in einem anderen Film gleich wieder, ne?
Genau, komplett. Und ich war halt, man muss dazu sagen, ich habe dann in Trier gewohnt, alleine.
Ja.
Zum ersten Mal alleine gewohnt. Was an sich ganz cool war, bis halt auch, dass ich total abseits gewohnt habe und dann war halt auch Winter. Und ich glaube, als ich dann nach Hause gekommen bin von Amsterdam, war das dann halt so ein, ich hatte dann halt auch noch Gras aus Amsterdam, das ich Freunden mitgebracht hatte.
Da macht man sich dann der Bude nett.
Genau. Und dann war halt so ein, oh, es ist ja eh Winter und es ist ja eh blöd und keine Ahnung und
ja.
Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass es tatsächlich, es ging mir dann ganz schnell gar nicht mehr so um das Kiffen, sondern ums Rauchen. Dann habe ich wieder angefangen zu rauchen.
Ah ja.
Und dann habe ich erstmal.
Das getriggert.
Genau. Und dann habe ich nämlich auch erstmal, als ich wieder so gemerkt habe, dann ging es los auf die Klausurenphase und dann habe ich halt gemerkt, oh Gott, ich halte es hier nicht mehr aus, weil ich bin sehr, sehr feinfühlig für die Gefühle anderer Menschen. Und bin mit den ganzen gestressten Kommilitonen halt überhaupt nicht klargekommen.
Okay.
Dadurch, dass ich vorher immer an die Uni gependelt bin von Saarbrücken nach Trier, das ist so eine Stunde Fahrt, habe ich das nie so miterlebt. Und dann war das auch für mich total cool, weil ich war dann alleine in Saarbrücken und alle gestressten Leute waren dort. Und dann war ich aber nur noch umgeben von so gestressten Menschen. Und das hat mir dann gar nicht gut getan. Dann bin ich zum Lernen wieder nach Hause gefahren.
Ja.
Und habe dann auch direkt wieder aufgehört zu kiffen, weil ich halt direkt gemerkt habe, okay, gut, das geht irgendwie gar nicht, du wolltest es nicht mehr und ne, wie das dann so ist. Und dann war das aber so ein Hin und Her und dann habe ich halt auch direkt gemerkt, dass ich total gestresst war, ich hatte gar keinen Bock mehr da drauf und war wieder total fertig, weil ich mich durch diesen ganzen Druck und Stress wieder so fertig gemacht habe, dass ich dann halt beschlossen habe, das macht irgendwie gerade alles gar keinen Sinn. Ich fühle mich noch überhaupt nicht stabil genug. Ich bin überhaupt, fühle mich nicht gesund genug. Ich muss damit aufhören. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, habe mein Studium abgebrochen, bin dann wieder in die Heimat gezogen. Das hat mir auf jeden Fall erstmal gut getan.
Ja.
Habe dann angefangen zu arbeiten. Und bin dann nach 3 Monaten auch mit meinem Mann zusammengezogen, weil wir irgendwie gesagt haben, ach komm, wir sind zwar erst 3 Monate zusammen, aber ich habe halt ganz dringend eine neue Wohnung gesucht. Ja. Warum nicht einfach versuchen, ne? Wenn es schief geht, dann wissen wir es wenigstens direkt. Ja, und 3 Monate.
Ist auch eine coole Socke.
Auf jeden Fall.
Mann.
Definitiv. Ja, und 3 Monate später, also nochmal 3 Monate später, war ich schwanger.
Oh, das Riesentempo.
Ja, absolut.
Obwohl also das ja eigentlich so richtig was Tolles war, jetzt so nach rückwirkend gesehen, ne?
Absolut. Also
ab da ging es ja so richtig schön bergauf, oder?
Genau, also ich habe auch zu der Zeit, als ich schwanger wurde, war auch tatsächlich, also ab dem Zeitpunkt, nachdem ich in dieser Klinik war, habe ich zwar, glaube ich, aber das kannst du an einer Hand abzählen, wie oft ich noch was Chemisches konsumiert habe. Mhm. Das war tatsächlich nur noch ganz, ganz selten und ich hatte da auch fast ja gar kein Verlangen mehr danach.
Okay.
Ich habe dann eher noch mal halt gekifft und als ich dann aber hatte dann auch eine ganz lange Phase, in der ich nicht gekifft habe, dann habe ich noch mal angefangen zu kiffen, aber hatte dann schon automatisch permanent immer dieses, oh, ich will wieder aufhören. Und habe dann immer wieder, auch mal wieder eine Woche nicht gekifft. Dann aber
das kam aus dir raus, weil du gespürt hast, es tut mir doch nicht gut?
Ja, absolut. Okay. Also es war immer wieder, dass ich habe halt auch auf der Arbeit, ich habe halt auch 40 Stunden gearbeitet. Also ich habe es mir schon ordentlich gegeben. Ich wollte wirklich einfach meine Grenzen auch spüren, ne? Zu merken, okay, wie belastbar bin ich hier im Berufsleben und wo damals jeder gesagt hat, oh Gott, warum machst du das denn? Aber ich wollte das. Ich wollte auch raus aus diesem, ich bin nur zu Hause und denke über alles nach. Ich wollte einfach arbeiten, einfach auch mit den Händen arbeiten. Ich fand es auch unheimlich, das hat mir gut getan, auch wenn das teilweise sehr belastend war. Aber ich glaube, das war auch hauptsächlich so belastend, weil ich halt wieder gekifft habe. Mhm. Und das war so das, was ich gemerkt habe, ne? Das Kiffen. Und ich glaube, das macht jede Droge. Die gaukelt dir vor, du hast abends deinen Ausgleich, der dich entspannt. Aber im Endeffekt ist sie der Grund, weshalb du dich überhaupt entspannen musst.
Das ist jetzt für mich mega interessant. Die Hörer, wo die letzte Folge ja bei mir gehört haben, war ja auch so, dass ich 100% entschieden bin, überhaupt keine harten Drogen mehr zu nehmen. Alkohol finde ich gar nicht mal so nice. Aber ich wusste nicht, ob ich meiner Familie versprechen kann, dass ich nie mehr einen kiff. Tendenziell hätte ich mir nie was gekauft, ich hätte nie was daheim gemacht. Das ist mir schon klar. Ich hätte es auch nicht gemacht, weil ich denke, ich brauche das jetzt, mir geht so schlecht oder so. Und trotzdem bin ich da auch noch momentan mit dem Ding, das ist mal so, wenn du es alle 5 Jahre einmal machst, am Lagerfeuer irgendwie, so Urlaub vom Alltag und so total die Entspannung, das ist ja auch gefäßerweiternd, deswegen kriegt man ja rote Augen und so. Aber wenn es dir doch wirklich gut geht mit deinem cleanen Leben und du mit dir in deinem Herz connected bist und hast Frieden mit dir, warum? Mhm. Weil dann, wenn es so wäre, würde das ja eigentlich vielleicht sogar noch die Situation schlechter machen. Da bin
genau
ich aber
das
auch
würde
noch
ich glaube, genau das würde passieren. Du hättest noch diese Illusion von, wie das früher war, was es für ein wohliges Gefühl war, weil das erlebe ich im Moment tatsächlich oft bei Freunden von mir, die jetzt nur noch sehr selten kiffen, die sagen, hat letztens ein Kumpel gesagt, den ich gefragt habe, wobei ich noch kifft.
Ja.
Er dann meinte, eigentlich nur noch voll selten. Und jedes Mal, wenn er dann kifft, denkt er sich, boah, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Weil es ihm gar nicht mehr gut tut. Weil dieses Gefühl von, was es war, als du es gebraucht hast und es dich entspannt hat, weil du ja von deinem Leben so was auch immer warst, der Effekt fällt weg. Und das ist mir auch aufgefallen, nachdem ich mein Kind zur Welt gebracht habe und ich wirklich gespürt habe, was es heißt zu lieben, was es heißt zu spüren und in diesem Gefühl zu sein. Also das ist sowas, das hat bei mir die Schwangerschaft ganz extrem geändert. Ich bin durch diese Schwangerschaft so krass in meinen Körper gekommen und in mein Körpergefühl, ohne dass ich das jetzt irgendwie total verstärkt hätte durch keine Ahnung was. Ne? Ich habe ja schon 5 Jahre meditiert, zwar nicht jeden Tag, aber immer mal wieder. Ja. Das hat da auf jeden Fall auch dazu beigetragen. Aber so das Gespür und das Körpergefühl und auch dieses, so ein Kind öffnet dir einfach das Herz.
Ja, das ist 100%.
Genau, so. Und ich habe danach einmal auf einer Party nochmal ein bisschen MDMA genommen, weil ich besoffen irgendwie dachte, was auch immer ich gedacht habe.
Alkohol enthemmt halt ungemein.
Ja, ja, total, genau. Und
macht auch nicht gerade klug.
Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil der Effekt nicht eingetreten ist. Und ich habe einen Tag danach direkt, also es war direkt, war in meinem Kopf, natürlich nicht, weil du brauchst keine chemische Liebe mehr, weil du fühlst die Liebe jetzt und zwar jeden Tag.
Oh, wie geil.
Und das war für mich irgendwie eine total krasse Erkenntnis. Und ich habe mir dann irgendwann auch mal aufgeschrieben, welche Droge bei mir für was gestanden hat.
Ja, das ist natürlich, wenn du eine Schwangerschaft hast, wenn du ein Kind gebärst, wenn du dann Mama bist. Wenn du Papa wirst, ist es vielleicht auch sehr intensiv und macht ganz viel mit dir, mit deinem Herz, mit der Liebe. Aber das, was ihr Frauen da erleben könnt, da müssen wir Männer doch dann nochmal anders so gucken, wie wir in unser Herz kommen. Also das Level als Mann wirst du so nicht erreichen können. Oder zumindest halt nicht durch das durch eine Schwangerschaft. Ne? Das geht halt nicht. Aber ich denke, dass das schon was ganz Spezielles ist und ich kann es ja gar nicht beurteilen, da ich ein Mann bin. Und trotzdem ist es auch so eine Gnade, wenn man sowas erfahren darf, oder?
Absolut. Also ich finde das auch immer, als ich schwanger war, dachte ich so oft, es ist so traurig, dass nur Frauen schwanger werden können.
Ja, ich habe es ja eben fast auch so ausgedrückt, ne?
Ja, absolut. Ist wirklich, weil ich so oft dachte, es ist so schade, dass praktisch nur die eine Hälfte der Menschheit diese Erfahrung machen darf, auch mit dem Stillen und dass so ein Kind in dir heranwächst. Das ist
also die Geburt bräuchte ich jetzt nicht, aber was da so Oxytocin und dieses ganze Herzding und so, das ist schon wow. Wahrscheinlich somit das Größte, was man als Mensch erleben kann.
Ja, das auf jeden Fall.
Definitiv. Okay, aber du warst dann Mama und ich finde es super spannend mit dir, auch gerade über das Kiffen zu reden, weil ich ja, wie gesagt, tendenziell zu 99,99% absolut das harte Clean-Ding fahren will und wenn da meine Abenteuer erleben, die für mich halt neu sind oder halt nicht auf dem Level und ich habe da richtig Bock drauf. Aber mit dem Thema könnte ich optional und wenn es nur alle paar Jahre ist, doch mal ein Kiffen, weil von allen Substanzen, die es da gibt, ist mir die noch am angenehmsten. Da war ja auch der Krach jetzt mit meiner Familie gewesen. Finde ich es besonders interessant, mit dir mal über das Kiffen zu reden und auch, was du dazu zu sagen hast. Du hast ja dann nochmal gekifft, oder?
Ja, ich habe tatsächlich dann nach einem Familienkrach nochmal angefangen. Also ich habe es zwar vorher nochmal ausprobiert und dann aber auch direkt so von mir ausgebremst, dann kam aber nochmal so ein Familienkrach und ich glaube, dass das doch so ein unbewusster Auslöser war, weil das tatsächlich auch so die Probleme waren, die ich damals in der Jugend hatte mit genau der Person. Und habe dann aber, ich glaube, so ein halbes Jahr gekifft und habe dann direkt so gemerkt, das da geht gar nicht. Ich bin Mama, das ist genau die Form von Mama, die ich niemals sein wollte. Ich habe mich selber total dafür gehasst.
Okay. Also war auch das Level von, dass du genießt und entspannst, wenn die Kleine im Bett ist und so, war gar nicht so, sondern da kam dann auch
Eine Zeit lang schon. Eine Zeit lang war das schon. Es war bestimmt so 1, 2, 3 Monate. Man muss dazu sagen, dann kam im Februar, März Corona. Das hat dem Ganzen natürlich noch die Krone aufgesetzt und dann war ja sowieso, ist ja eh alles scheiße.
Ja.
Und dann war aber wirklich ganz schnell auch schon wieder direkt so dieses Gefühl, aber nee, eigentlich will ich das gar nicht. Und dann habe ich mir ganz, ganz oft aufgeschrieben, weil ich halt auch das Buch Endlich Nichtraucher gelesen habe und das mir da, glaube ich, schon so bei diesem Mindshift total geholfen hat, dass ich das nicht brauche. Und habe mir tausendmal aufgeschrieben, dass ich ab dann und dann und aufhöre zu kiffen. Hab dann, hatten wir einen Kindergartenplatz, und dann war halt klar, ich will dann anfangen zu arbeiten, egal ob ich zuerst den Heilpraktiker fertig mache oder mir einen Job suche. Und ab dann höre ich definitiv auf zu kiffen, weil ich definitiv, sobald ich arbeite, das nicht mehr möchte. Und dann habe ich das auch einfach so durchgezogen. Das war auch gar kein Problem. Dann bin ich mit meinem Vater 2 Wochen in Urlaub gefahren. Das war dann auch ganz praktisch, weil dann war ich halt auch direkt raus von zu Hause. Und
super Trick.
Genau, das hat dann auch echt gut getan. So ist mir das halt auch überhaupt nicht schwer gefallen.
Und danach war es dann keine Option mehr?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch seitdem nicht mehr gekifft. Es sind jetzt 1 Jahr und 4 Monate.
Ja.
Auch gar kein Bedürfnis mehr danach oder irgendwie so ein, ach, ich könnte doch mal wieder.
Mhm.
Und
das ist interessant.
Ich habe dann aber tatsächlich, mein Vater ist dann nämlich nach Südfrankreich gezogen und das war für mich aber nochmal ein ganz schöner Schlag Daune. Ins Gesicht, absolut.
Mhm.
Und ich habe mich aber selber total da rausgeholt, indem ich mich immer wieder gepusht habe und gesagt habe, ich stehe das durch und zwar ohne irgendwas. Ich habe auch keinen Alkohol getrunken dann und habe nochmal eine Therapie gemacht und habe dann Traumatherapie gemacht und habe diese ganzen Traumata, die in meinen Augen der Auslöser überhaupt für meine Probleme, Dramen, Süchte, was auch immer waren, bearbeitet. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass sich ganz krass viel geändert hat in meinem Leben.
Ja, ist super interessant, weil der Christus für sich genauso gesagt hat, dass sein Riesenstep die Traumatherapie war. Ja, vielleicht soll ich mich da auch nochmal mit auseinandersetzen. Wenn ihr beide jetzt das schon so sagt, ich habe halt auch immer die Idee so, dass du halt in einem ewigen Jetzt lebst. Mhm. Ja, in diesem Jetzt wird es Tag und Nacht und so. Und wenn du in der Vergangenheit bist, bist du halt im Kopf. Und wenn du in der Zukunft bist, bist du im Kopf. Und in diesem Jetzt kannst du auch im Kopf sein, aber schwieriger. Und wenn du da im Herz bist, hast du halt wirklich die volle Macht.
Mhm.
Und hätte das dann eher so gedacht, ja, ich weiß ja, was bei mir alles scheiße gelaufen ist und will da jetzt nicht mehr so viel Energie reingeben. Verstehst du mich?
Absolut. Ich habe das tatsächlich genauso gedacht, bis ich verstanden habe, wie Traumata, also wie ungelöste Traumata wirken.
Okay.
Und zwar sitzt dieses Trauma ja in deinem Körper. Und diese Emotionen, genau, sitzen ja in deinem Körper fest. Und immer wieder, wenn eine Situation kommt, in der du in dieses Gefühl kommst, weil nur ein Gedanke ausreicht, um dieses Gefühl auszulösen.
So ein Trigger.
Ist es ein Trigger. Und da ist, also da sage ich auch immer so gern, da hilft, da kannst du 10.000 Mal meditieren, räuchern und dich gesund ernähren. Du wirst es damit nicht wegkriegen.
Okay.
Und weil es halt, es ist ja kein körperliches, also auch wenn ich sowieso der Meinung bin, dass alle körperlichen Leiden sowieso auch von der Psyche kommen oder von unseren Gedanken, von unserem
Unterbewusstsein. Ja, man muss sich nochmal mit Placebo-Studien oder Nocebo-Studien beschäftigen, da ist so viel rauszuholen.
Absolut.
Wir leben
aber
hier
an der Oberfläche. Das bedeutet aber ja auch sehr viel Verantwortung und vor allem Verantwortung übernehmen, ne, für das eigene Leben und dann kann man halt nicht alles abgeben und sagen, ja,
genau,
hier sind die Ärzte, macht ihr mal, ne? Sondern
genau,
ich muss selber hingucken und
Ist auch der Punkt bei dem, wie meine Weltsicht ist, nur dass ich halt dann auch immer wieder einfach nur gelitten habe und habe alles versucht wegzudrängen, aber im Großen und Ganzen sehe ich das halt genau so, dass wir halt absolute Schöpferkraft haben, dass wir komplett verantwortlich sind für das, weil ich habe mich auch mit der Quantenphysik und mit Spiritualität beschäftigt und so. Und es ist ja so, dass du das immer bewertest, was da draußen passiert und tust so, als wärst du ein Opfer und hast damit gar nichts zu tun. Aber es ist einfach genau andersrum, dass du eigentlich jeden Tag aufs Neue deine eigene Realität erschaffst, dann da drin lebst und so tust, als wärst du ein Opfer. Was richtig dumm ist. Aber die Konsequenz dessen, wenn du das mal alles so gelesen, gemacht und meditierst und erfahren hast und so, ist es immer noch, ich habe unheimlich viele Theorien und ich kann auch da super Sprüche raushauen und so. Aber es in seinen Alltag mit einzufließen zu lassen und das wirklich dann auch über Jahre zu halten und nicht mal, ich hatte schon Phasen gehabt, da war ich richtig super drauf, in Frieden und was, ne, aber ich bin da immer wieder rausgefallen. Ich habe es immer wieder verkackt und meistens dann nochmal schlimmer. Aber vielleicht halt, vielleicht sitzt ja wirklich auch da was bei mir noch fest und das sollte erst erlöst werden. Und ist momentan dann auch wie so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen. Aber auf was ich noch hinaus wollte, ist, du kannst diesen Weg nicht gehen, wenn du nicht bereit bist, für alles die Verantwortung zu übernehmen. Und es gibt halt ganz viele Menschen, die möchten lieber sich beschweren oder jammern oder anderen die Schuld geben, was nur der Kopf ist, was auch nur wieder Futter für den Kopf ist und neues Leid erzeugt.
Ja.
Da musst du schon Mut haben und du wirst nicht drum herum kommen, für alles die Verantwortung zu übernehmen.
Absolut.
Das muss man wollen.
Ja, genau, das ist halt das Ding, man muss es wirklich wollen.
Ja.
Mir fällt gerade ein, ich habe noch zusätzlich zu der Traumatherapie einen Online-Coaching-Kurs gemacht, in dem es auch mega viel um Vergebung ging. Und auch ganz viel mit Meditation und Herz öffnen und vergeben und dir selbst vergeben und auch den anderen Menschen in deinem Leben vergeben. Und das gepaart mit dieser Traumatherapie war
machtvoll.
Für mich der Shit. Ja, absolut machtvoll. Es war Wahnsinn. Also was in dem Jahr passiert ist, war schon.
Ja, also da kriege ich riesengroße Ohren, weil es ist genau das bei dem, was ich jetzt vorhab und wo ich hin will. Das interessiert mich auch richtig dolle. Und vor allen Dingen, du hast es auch schon mit diesem Herz angesprochen. Ich habe halt wirklich auch einfach für mich erfahren, wenn ich meine Kraft in mein Ego reingebe, da kommt einfach auf die Dauer nichts Gutes dabei rum und ich leide immer mehr. Und die einzigste Chance, und da ist es egal, ob ich jetzt noch mit dem Rauchen aufhöre oder was ich sonst noch mache oder für immer clean bleiben oder mein Körper sanieren, entgiften, weiter kein Zucker, ne? Das wird alles ein Riesenkampf und ein Riesenstress sein und ich muss es mit meinem Willen erzwingen und was weiß ich, mir schönreden, wenn ich im Kopf bleib. Aber wenn ich aus dem Kopf rausgehe und schaff's, in mein Herz zu gehen, ich bin halt auch ein extrem empathischer Mensch und ich habe immer gedacht, ich habe viel zu viel Gefühle und habe dann versucht, mich irgendwie zu regulieren, weil ich gedacht habe, keiner fühlt so viel wie ich und ich habe voll einen an der Waffel. Vielleicht ist es auch so, keine Ahnung, aber ich weiß schon, was es bedeutet, sein Herz zu fühlen. Und ich weiß auch, dass da einfach so dieser stille Beobachter ist. Und da ist nichts, was dir jemand nehmen kann. Da ist alles heile eigentlich und ganz viel Ruhe. Aber das muss man erst mal ertragen. Manchmal hat man auch Angst vor dieser Stille. Aber ich glaube, dass das ins Herz gehen und die Kraft aus dem Kopf rausnehmen oder einfach nur das im Kopf so annehmen. Wie hast du gesagt? Im Moment annehmen und dann weiterziehen lassen und zu sagen, okay, ich habe das jetzt gehört, weil der labert dich ja den ganzen Tag zu, den Kopf, und setzt irgendwas in Relation und bla. Aber ich reagiere da nicht drauf, weil ich habe einen Verstand, aber ich bin nicht mein Verstand. Und das, was ich bin, ist einfach nur still, beobachtet und da ist alles gut. Ich glaube, für mich wird das der größte Step sein, mich da drin zu trainieren und dann wird das Clean-Ding einfach so stattfinden. Da muss ich dann nicht groß kämpfen. So meine Idee.
Ja, das glaube ich auch, weil ich glaube auch, dass weil bei mir war das auch so. Für mich war das dann auch kein Ding mehr. Das ging einfach plötzlich so und es war kein oh mein Gott, ich muss jetzt ewig auf alles verzichten. Und das ist auch so dieser Mindshift, den ich versuche mit meinen Klienten im Beratung und dem Coaching hinzukriegen, dass man wegkommt von diesem, okay, ich darf jetzt mein Leben lang das und das nicht mehr konsumieren, sondern ich brauche das nicht mehr.
Das ist ein Riesenunterschied. Das andere ist so Panik. Oh Gott, da mache ich schnell.
Genau, und dann nimmt mir jemand was weg.
Ja.
Und das ist ja nur pure, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein
Stress.
Gott.
Stress.
Stress, genau.
Genau.
Stress, Angst, wie soll ich
Verlust,
denn Situationen
Angst.
Bewältigen? Jo, alles.
Jo.
Genau, und wenn ich aber weiß, Shift? Ich brauche das nicht mehr, ja geil, dann kann ich ja nur denken, geil.
Ja.
Geil. Wie geil ist das denn? Ich brauche das überhaupt gar nicht mehr, weil ich das alles kann, ohne irgendwas. Und ein kleiner Tipp, ganz kurz, wenn du aufhören willst zu rauchen, kennst du das Buch Endlich Nichtraucher?
Nee, hast du vorhin schon gesagt, aber
ja,
ich habe jetzt gar keine Zeit mehr, glaube ich, ein Buch zu lesen, weil wir ziehen im Februar wird unsere Wohneinheit frei in dem neuen Hof, in dem neuen Haus, das wir haben.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich werde da drüben keine einzige Zigarette rauchen, dass ich da gar keine Verknüpfung habe. Und es sind jetzt ein paar Tage noch. Also ich werde mir irgendwann Zeitpunkt X jetzt in dem Januar nehmen und werde es einfach sein lassen und mich dann da beobachten und gucken aus meinem Kopf raus, in mein Herz rein und werde auch im Podcast drüber sprechen. Das war mein Plan. Weiter hatte ich mich da gar nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich habe gerade
das Buch hat. Sorry.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, ich habe gerade einen Opiatentzug gemacht und da habe ich mir für mich gedacht, ja, also wenn ich jetzt da dran scheide, das wäre ja wohl lächerlich.
Das stimmt. Aber der Opiateentzug ist halt auch noch nicht so lange her. Und die Erfahrung, die ich mittlerweile gemacht habe, ist wirklich eins nach dem anderen. Und mit Zeit dazwischen. Weil ich habe am Anfang immer mit drei Sachen gleichzeitig aufgehört. Und dachte immer, dass wir das mega gut funktionieren, weil die ergänzen sich ja gegenseitig.
Ich bin da voll bei dir, ne? Aber wir haben
ich
halt
bin
jetzt
immer
das
so
Haus
auf die Fresse geflogen.
Ich bin da absolut bei dir. Und trotzdem fliegt mir mein Leben gerade so um die Ohren. Und das sind auch andere Menschen, die jetzt nicht ihr Lebensrhythmus an mich anpassen, wo einfach dann im Februar ist halt das und dann ist das. Und wenn wir da drüben sind, dann richten wir das Haus her, wo wir jetzt drin wohnen. Ich kann nicht sagen, also ich weiß, ich habe ein mega Arbeitspensum in den nächsten 2 Jahren, obwohl ich sagen müsste, normal bräuchte ich jetzt erstmal Priorität Selbstfürsorge. Klarkommen, Körperchemie wieder auf die Reihe kriegen, weiter entgiften. Ich muss aber irgendwie alles zusammen machen. Und ich kann da nicht sagen, ja, das ist falsch, ich mache jetzt mal langsam. Ich kann nicht langsam machen. Da sind die Familie hinten dran, da sind Tiere, da ist mein Enkel, mein
aber
also ich bin voll bei dir, was du sagst. Ich habe mir in meinem Leben was so gestaltet, dass ich da nicht rauskomme aus der Nummer.
Das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja völlig okay so, wenn das für dich so gut ist. Außer du merkst, dass es dir nicht gut tut.
Ja, gerade mal ist mir alles zu viel, aber bei mir ist alles zu viel. Auf der anderen Seite, ich spüre das ohne Scheiß, Jana. Dieses alles zu viel, das findet nur in meinem Kopf statt. Wenn ich einfach in dem Moment bin, auch beim Arbeiten, auch bei dem und bin so in meinem Bauch, was ich jetzt seit 3 Tagen echt super bin nach meinem Ego-Tod am Sonntag, war aber hochdramatisch vorher halt die Woche, ist immer alles gut. Es ist nichts zu viel, da ist nichts, wo ich überfordert bin. Und dann kommt ein Schritt nach dem anderen und jedem ist es wieder gut. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich da nicht so schnell wieder rausfall und guck, wenn es passiert, wie ich wieder reinkomme. Weil ich lebe in einem ewigen Jetzt so. Manchmal schläft man, manchmal ist man wach, manchmal ist man das. Und was hast du auch zu mir gesagt, so mit dem Annehmen, in dem Moment, wo du einfach akzeptierst, was jetzt gerade ist, und wenn du da noch ein bisschen Friede in dir fühlst und vielleicht noch ein bisschen Selbstliebe, ist der Moment nicht schlimm. Egal, ob du gerade arbeitest oder ob du dich gerade ausruhst. Im Endeffekt ist da gar kein Drama.
Ja.
Das ist so meine Hoffnung, weil das Pensum von der Arbeit kriege ich jetzt nicht vermindert. Wenn ich angestellt wäre, würde ich jetzt auf Kur gehen. Ich bin aber selbstständig.
Vielleicht kannst du dir ja kleine Auszeiten am Tag. Weißt du, was du machen kannst? In denen, wenn du aufhörst zu rauchen, kannst du immer, wenn du kannst ja Wecker stellen über den Tag und ja. Immer in den Zigarettenpausen kannst du dich irgendwo hinsetzen und du machst dir 5 Minuten Entspannungsmusik auf die Ohren und machst die Augen zu.
Weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Ich habe mir meine Hand aufs rechte und linke Knie gelegt und habe mich dann auf die rechte Hand konzentriert, dass ich die fühle und mal so die Finger bewegt und so, ne? Und dann das mit der linken Hand gemacht. Und dann versuchst du das mit beiden gleichzeitig zu machen. Und das kannst du eigentlich gar nicht. Und damit machst du so einen Kurzschluss in deinem Kopf. Und da ist dein Kopf überlastet. Und dann kommst du spürbar, macht so Ping. Ich spüre das dann sogar, wie mein Kopf da sich connected, so rechts, links. So, das ist ein Gefühl, was ich da im Kopf kriege. Das ist dann wie so ein Kurzschluss. Und dann bist du halt eigentlich wieder komplett raus aus dem Kopf und in deinem Herz oder Bauch.
Mega gut.
So. Ja. Es muss für mich einfach leicht und schnell gehen.
Mega gut.
Und so Zeug mache ich da. Und zwar halt auch, ich steuere das natürlich. Ne? Ich versuche jetzt dann währenddem zu sagen, okay, ich hatte vorher gemerkt, das stresst mich, das macht mir Angst. Und dann wandle ich das jetzt einfach in, ich spüre mein Herz, mein Bauch. Und dann ist einfach so, oh, die Ruhe. Da ist ein Gefühl von Liebe, von Frieden. So, das braucht auch nur 2 Minuten sein. Oder 3.
Ja. Mega gut.
So war der Plan.
Der Plan ist richtig gut.
Ja. Und der andere Plan ist dann, wenn du deine Gruppe startest, vielleicht gönne ich mir das ja dann.
Das klingt Teilnehmer auch mega gut.
Bei dir zu sein.
Sehr gerne.
Das klingt mega gut.
Ja, es freut mich.
Jetzt habe ich was erzählt, was ich heute gemacht habe, so als Technik. Hast du so noch ein paar Tipps und Tricks genau für das Ding? Und ich interessiere mich halt extrem da für das ins Herz gehen und so. Oder Akzeptanz, kein Widerstand. Kannst du da noch, hast du so ein paar oder irgendwas, was du sagen kannst?
Ich habe tatsächlich ja dadurch, dass ich das diesen Monat so ganz intuitiv gewählt habe, das Thema für Instagram, mir mega vorgenommen, da wirklich ein paar Übungen aufzunehmen. Also ich würde voll gerne eine Herzöffner-Meditation machen.
Okay.
Ich muss nur mal gucken, wie man die bei Instagram hochladen kann, weil ich glaube, man kann das nur als Video machen und das ist halt ein bisschen blöd. Ja. Aber vielleicht kann ich die als Audiodatei irgendwo zum Download bereitstellen und dass man dann einfach über den Linktree draufgehen kann.
Ja, da kann ich dir nicht helfen.
Nee, ich weiß, wie das geht, weiß ich, das ist gar nicht schwer.
Ja,
das kann man einfach über Dropbox machen.
Ich würde safe machen, wenn du es anbietest.
Ja, voll gerne. Dann sage ich dir auf jeden Fall direkt Bescheid. Es wird in den nächsten paar Tagen passieren.
Okay.
Also als ob ich deinen Ruf gehört hätte, war es tatsächlich nämlich was ich total schön finde. Dann finde ich das auch total gut, so in den Körper zu gehen. Also was ich auch total gerne mache, ist tanzen. Ja. So, wenn ich merke, mein Kopf dreht total am Rad, dann mache ich laut Musik an und fange an zu tanzen, aber so richtig zu tanzen oder auch so schütteln und trampeln und wirklich.
Ja. Mega. Und ich komme mir da manchmal so ein bisschen komisch vor.
Jo, ich auch.
Aber das tut mir so gut,
ja.
Weil ich habe in den 2 Wochen, wo ich diesen kalten Hardcore-Entzug gemacht habe hier, ne, und bin ja so, hier gelegen und mich eingeschissen, so ungefähr. Ich habe in den 2 Wochen so viel extrem laut Musik über Kopfhörer gehört, weil ich da so eine Kraft rausziehen kann. Konnte gar nicht tanzen natürlich, aber im Kopf habe ich mir ganz viel vorgestellt. Mhm. Und auch so, das ist ein Riesenventil.
Mhm.
Und ich glaube auch, aber das ist eine falsche Verknüpfung, wenn ich so auf MDMA eine ganze Nacht durchgetanzt habe und alle bewegen sich und wir lassen immer mehr die Hemmung fallen und du merkst, alle lassen sich gehen und jetzt auf, keine Grenzen mehr, lass alles raus.
Mhm.
Das war für mich eine hochspirituelle Erfahrung damals.
Ja.
Ich habe das extrem genossen und auf meiner Liste steht, ich gehe in einen Club und tanze die ganze Nacht durch. Ich werde ein bisschen mehr Mut brauchen, weil ich keinen Alkohol habe zum Enthemmen. Mhm. Ich werde mir auch nichts anderes reinpfeifen. Aber wenn ich es schaffe, eine halbe Stunde mit meinem Mut zu ringen und bin dann irgendwo mitten in der Menge und gehe ab, ja, werde ich wahrscheinlich auch richtig Trance und Glück erleben ohne Substanz XY. Das ist ganz oben auf meiner To-Do-Liste.
Auf meiner auch.
Ey, wir machen das zusammen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir zusammen in den Club gehen und eine Nacht durchtanzen. Wahnsinn. Ja, ich will das auch unbedingt machen, weil ich es tatsächlich halt auch seitdem nicht mehr gemacht habe. Ja, ich glaube, wir würden erstmal die Ohren abfallen. Also ich war schon auf so Outdoor-Dingern immer mal wieder, aber
ja,
ja, nicht
das
so.
Ist, ich habe es halt auch noch nie ohne irgendwas gemacht. Zumindest das Wenigste war, dass ich dann ein bisschen was getrunken habe an Alkohol. Ja. Und weniger kenne ich da gar nicht. Und da ich das Tanzen so liebe und auch das so als spirituelle Erfahrung für mich abgespeichert habe, ja. Das ist so von meiner Clean Challenge einfach was, wo ich sage, so, das sind so Sachen, das muss abgehakt werden. Und ja, ich werde mich mega freuen am nächsten Tag, wenn ich es gemacht habe und habe dann keinen Kopfweh und steige ins Auto und fahre wieder nach Heim direkt, also nach Hause direkt, weißt du, so nüchtern.
Ja, absolut.
Oh, das finde ich ja cool, dass ich da mal jemand habe, der das so fühlt wie ich, Jana. Absolut. Das tut gut.
Absolut. In Zukunft schreiben wir uns dann einfach, wenn wir so eine Phase haben, und dann machen wir beide laut Musik an und tanzen.
Ja, ja, das ist super Therapie. Das,
ja, finde ich auch, ja, weil es bringt dich halt raus aus diesem Denken. Und das ist auch, also meine Lieblingsübung tatsächlich, wenn du wütend bist, ja, ist auch, weil gerade Wut ist ja auch sowas, was sich unheimlich im Körper festsetzt.
Ja.
Und da ist es auch so wichtig, dass man die rauslässt. Und das funktioniert halt am besten, indem du dich schüttelst und ja, stampfst, wie kleine Kinder, die so auf den Boden stampfen und so.
Ja. Ja.
Genau das zu machen. Oder schreien, in Kissen schreien. Also niemanden anschreien, bitte.
Okay.
Aber in Kissen schreien oder in den Wald schreien und wirklich diese Wut, ja, rauslassen. Weil Wut ist so viel Energie und die drückt so im Körper. Und was ich immer mal wieder merke, wenn ich mich richtig krass über irgendwas geärgert habe und ich habe das nicht rausgelassen, kriege ich direkt, ja, Husten.
Okay, ich habe jetzt gerade gemerkt, mit dem Tanzen habe ich eigentlich eher so ein Ventil der Befreiung für mich und ich kriege da auch sofort gute Laune und Glücksgefühle. Und das, was du jetzt gerade erzählst, ich habe in meinem Leben auch schon immer wieder Phasen gehabt und habe da auch einige Jahre in meinem Leben Kampfsport gemacht, verschiedene Sachen.
Ja.
Und das war halt auch so beim MMA oder so, wir haben da Helme aufgehabt und ein bisschen Schutz so, ne? Aber wir haben dann schon so Halbkontakt, echte Kämpfe gemacht. Da ging es schon ordentlich zur Sache. Aber wenn ich dann nach Hause gefahren bin, da war ich der friedlichste Mensch überhaupt. Da war ich einfach total befriedet. Und da ist keine Aggression mehr in deinem Körper.
Mhm. Boxsack hilft da auch gut. Also für alle,
genau,
die in den Kampfsport wollen. So. Das kannst du ja auch mit Kissen machen. Wenn du
genau
wütend bist, dann verprügelst du halt mal deine Kissen oder die, ja, Couch.
Ja,
ja. Aber halt wirklich das rauszulassen. Einfach diese Aggression, diese Wut rauslassen, egal was es ist.
Ich glaube jetzt nochmal für die Zuschauer draußen. Das sind alles so Sachen, wenn du mit sowas nicht einmal was ausprobiert hast oder dich da mal mit beschäftigt hast, wirst du dir vielleicht da albern vorkommen oder denkst dir ja, nee, mal lieber nicht. Und ich würde halt empfehlen, probier es einfach mal aus und danach kannst du ja immer noch sagen, es war total albern. Und auch dann würde ich sagen, probier es einfach nochmal aus, weil wenn man seine Komfortzone nicht verlässt, wird sich halt auch nicht viel ändern, ne? Und was haben,
absolut,
wir hier zu verlieren? So, wir sind einfach Menschen, rasen auf einer Kugel durchs All. So einfach mal nicht so wichtig nehmen und denken, komm, einfach mal machen und dann schauen wir weiter.
Ja, absolut. Ich werde diese Übungen tatsächlich auch in nächster Zeit noch filmen und auf Instagram online stellen, sodass es jeder,
ja,
sich,
cool,
angucken kann. Das ist so die, die Königsdisziplin für mich. Als ich das, ja, das erste Mal gemacht habe, habe ich mich nämlich auch unglaublich geschämt. Ich dachte so, Alter, wenn mich irgendjemand sieht, die denken, ich wäre völlig bekloppt. Und jetzt mache,
ja,
ich das ständig.
Du
ich fahre auch
das
Auto und schreie einfach los.
Ich lief auch laute Musik und so, und dann teilweise sitze ich da im Auto und zappel da vor mich rum und ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich nicht groß ins Acten komme, dass ich nicht die Tür aufreiße und draußen erstmal was weiß ich was mache, ne? Und ich weiß auch, da stellenweise gucken dann die Leute und dann reiße ich mich halt wieder ein bisschen zusammen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, was soll's, das bin ich, mir geht's gerade gut. Weil in so einem Moment geht's dir auch gut. In so einem Moment hast du keinen Frust, Angst, irgendwas.
Ja.
Das ist halt voll der Megatrick.
Ja.
Ey, das ist total klasse. Ich freue mich so, dass ich dich kennengelernt habe. Und ich bin total neugierig, was da noch so alles kommt von dir. Ich finde es auch total toll, dass wir, ich mache das Ganze ja auch nicht nur für mich, sondern auch für Angehörige, für Betroffene, für Abhängige, für Menschen, die sich vielleicht mal satt gefeiert haben und suchen mal so einen Podcast, um sich einen anderen Input zu holen, oder für die, die einfach halt clean sind, bleiben wollen. Und ja, es ist auch ein Stück wieder zurückgeben. Und ein Stück auch einen Beitrag dazu zu bringen, weil das ist keine leichte Challenge, dass wir uns vielleicht gegenseitig helfen alle. Und das, da wollte ich jetzt drauf kommen. Ich wünsche mir auch noch mehr Gäste. Wenn du Teil sein willst, schreib mich doch einfach an unter der Alex Wege aus der Sucht. Oder wenn wir uns, die da so ein bisschen aktiv sind, Jana, da vernetzen können, dass da einfach so eine, ich habe den Traum und das Gefühl, dass da jetzt so eine Gegenbewegung kommt zu dem Destruktiven, so diese Clean- und Aufklärungszeit.
Ja, absolut.
Passiert nämlich auch. Ganz viele gehen raus und sagen, hey, ich habe Depressionen, hey, ich habe Alkoholsucht, hey, ich habe Drogen genommen. Aber nicht, geht's echt um Aufklärung, um die Hose runterlassen, her, guck mich an, ich mache mich nackt, so bumm, traut sich's noch jemand? Und das finde ich, da kriege ich voll die Gänsehaut. Ich glaube, es kommen in dem Sinn echt gute Zeiten auf uns zu.
Auf jeden Fall. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, wir haben nämlich tatsächlich gerade einen sau guten Verein gegründet mit Lukas von Projekt Ohne Sucht und Jill von Sucht selbst mit Jill. Die sind da ich bin zu müde, mir fällt der. Wie sagt man denn? Vereinsvorsitzende. Gründer.
Gründungsmitglieder.
Ich bin da auch Gründungsmitglied und noch ganz, ganz viele andere tolle Menschen. Und wir setzen uns nämlich genau dafür ein. Und der Verein darf gerne noch ganz, ganz, ganz riesig groß werden, weil wir genau diese Dinge nämlich verbreiten wollen und entstigmatisieren möchten.
Da könnten wir uns ja nachher nochmal oder demnächst, wie auch immer, im Off unterhalten.
Ja.
Das ist genau das, wo ich auch sage, ich bin da am Aufbauen und habe Kontakt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich noch eine eigene Selbsthilfegruppe mache, aber ich glaube auch dieses Netzwerken, weil es ist dann wurscht, ob der eine in Berlin sitzt und der andere in München.
Ja, total.
Das sind schon geile Zeiten und ich glaube auch so, da könnte echt noch viel kommen und viel entstehen. Und das, da geht mir das Herz auf, da brenne ich dafür. Da denke ich mir, das ist so eine Arbeit, die machst du und kriegst dadurch noch mehr Kraft.
Absolut. Bin ich absolut bei dir.
Super gut. Weil da hätte ich jetzt schon 1000 Fragen wieder zum Verein. Aber ich glaube, das passt jetzt nicht mehr in die Sendung. Wir haben ziemlich lang gesprochen.
Ich glaube auch.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut.
Auf jeden Fall.
Gibt es denn noch irgendwas, was du gern nochmal sagen möchtest, so zum Abschluss? Oder warst du noch gar nicht fertig gewesen mit dem Tipps und Tricks? Oder was hast du noch so, was du sagst, das würde ich gerne noch raushauen oder mit dir besprechen? Oder hast du noch eine Frage? Keine Ahnung.
Nee, also ich im Moment nicht mehr. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin mittlerweile auch ein bisschen müde. Würde tatsächlich einfach sagen, wer sich dafür interessiert, was ich mache oder wer da irgendwie gerne auch Beratung möchte oder einfach mal ein bisschen quatschen, erzählen, darf sich auch sehr gerne melden auf Instagram unter frau.jana, Jana mit Y und Doppel-N oder auf meiner Webseite, die heißt Ein Herz voller Liebe, wo wir sehr, sehr viel von der Liebe hatten und dem Herzen. Genau. Und da findet man auch alles Weitere. Und diesen Monat gibt es auf jeden Fall viele Tipps und Tricks zum Thema, wie man in die Liebe und in das Herz kommt und wie man sich gut um sich selbst kümmert.
Ja, du bist jemand, der gibt viel. Und ja, man könnte dann auch Teil einer Gruppe werden oder du machst auch private Coachings und so. Genau. Muss man halt einfach mit dir mal Kontakt aufnehmen, wenn man jetzt das Gefühl hat, das interessiert einen.
Genau.
Und dann kann man da einfach ja, sich weiter schlau machen und mit dir connecten.
Genau.
Okay. Juliana, ich bedanke mich total für das Gespräch. Super interessant. Und ich glaube auch, dass wir nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Ja, vielen Dank, dass du Gast warst bei mir. Und ja, euch draußen wünsche ich eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und dann sagen wir doch einfach Tschüss, oder Jana?
Auf jeden Fall. Ich will dir auf jeden Fall auch noch gerne vielen Dank sagen. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Gespräch. Und ich danke dir sehr dafür, dass ich hier meine Geschichte auch erzählen durfte. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass es nicht unser letztes Gespräch war, weil ich finde unsere Gespräche immer sehr inspirierend und ja auch total spannend. Und ich finde es auch total cool, einfach nochmal so mit jemandem zu reden, der da auch einfach aus dem Thema kommt. Das ist nochmal was ganz anderes.
Auch für mich
nochmal.
Es gibt Menschen, die so viel
über mich lernen.
Okay. Mhm. Es gibt Menschen, die trifft man einfach, wo man weiß, so, das ist jetzt kein Zufall. Ja. Und da ist man halt einfach nur dankbar, dass das dann stattfindet. Und so geht es mir mit dir. Danke. Also gut, dann verabschieden wir uns.
Genau. Ciao, ciao. Ganz viel Liebe für euch da draußen.
Tschüss.
Tschüss.